Hallo, hier sind wieder die Fabulyriker.
Hier sind Gunnar und Anke. Weil Sprechen unsere Berufung ist,
und weil wir so gern Gedichte lebendig werden lassen,
haben wir heute einen besonderen Podcast für euch zusammengestellt.
Genau. In den nächsten Minuten hört ihr ausschließlich Lyrik von Christian Morgenstern.
Und das nicht nur, weil sich Morgensterns Geburtstag in diesem Jahr zum 150. Mal jährt.
Ich verbinde mit Gedichten von Christian Morgenstern Kindheitserinnerungen. Unser Vater rezitierte oft seine Verse, zum Beispiel Der Schnupfen
oder Fisches Nachtgesang und Das große Lalula. Mit Morgensterns Sprachwitz und seiner unendlichen Fantasie sind wir groß geworden.
Dabei hatte Morgenstern selbst kein leichtes Leben.
Ja, das stimmt. Seine Mutter starb, als er 10 Jahre alt war, an Tuberkulose. Und er musste von München nach Hamburg ziehen, um dort bei seinem Paten zu leben.
Auch hat er sich wohl bei seiner Mutter mit Tuberkulose angesteckt und ist 1914 dann auch noch daran gestorben.
Nur 42 Jahre lebte er und hat uns so einen reichen Schatz an Gedichten hinterlassen.
Was die Auswahl für diesen Podcast nicht leicht machte.
Wir haben also Gedichte zu ganz alltäglichen Gegenständen oder Situationen, die plötzlich ein überraschendes Eigenleben erhalten, ausgewählt.
Und am Ende dieser kleinen, fantastischen Gedankenreise versteht ihr das Motto dieses Podcasts: Was wären wir ohne Morgenstern?
Der Tanz. Ein Viervertelschwein und eine Auftakteule trafen sich im Schatten einer Säule, die im Geiste ihres Schöpfers stand. Und zum Spiel der Fiedelbogenpflanze reichten sich die zwei zum Tanze Fuß und Hand. Und auf seinen dreien rosa Beinen hüpfte das Viervertelschwein graziös. Und die Auftakteule mit ihrem einen wiegte rhythmisch ihr Gekrös. Und der Schatten fiel, und der Pflanze Spiel klang verwirrend melodiös. Doch des Schöpfers Hirn war nicht von Eisen, und die Säule schwand, wie sie gekommen war. Und so musste denn auch unser Paar wieder in sein Nichts zurückreisen. Einen letzten Strich tat der Geigerich, und dann war nichts weiter zu beweisen.
Bim, bam, bum. Ein Glockenton fliegt durch die Nacht, als hätt er Vogelflügel. Er fliegt in römischer Kirchentracht wohl über Tal und Hügel. Er sucht die Glockentöne in Bim, die ihm vorausgeflogen. Das heißt, die Sache ist sehr schlimm. Sie hat ihn nämlich betrogen.
O komm,
so ruft er.
Komm, dein Bam erwartet dich voll Schmerzen. Komm wieder, Bim, geliebtes Lamm. Dein Bam liebt dich von Herzen.
Doch, Bim, dass ihr's nun alle wisst, hat sich dem Bumm ergeben. Der ist zwar auch ein guter Christ, allein das ist es eben. Der Bamm fliegt weiter durch die Nacht, wohl über Wald und Lichtung. Doch ach, er fliegt umsonst, das macht, er fliegt in falsche Richtung.
War einmal ein Bumerang, war um einiges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum, noch stundenlang, wartete auf Bumerang.
Der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun, mit Zwischenraum hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun indessen stand ganz dumm mit Latten ohne was herum. Ein Anblick, grässlich und gemein. Drum zog ihn der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afriot, Ameriko.
Das Butterbrotpapier. Ein Butterbrotpapier im Wald, da es beschneit wird, fühlt sich kalt. In seiner Angst, wiewohl es nie an Denken vorher irgendwie gedacht, natürlich als ein Ding, aus Lumpen und so weiter fing, aus Angst, so sagte ich, fing an zu denken, fing, hob an, begann zu denken, denkt euch, was das heißt, bekam aus Angst, so sagt ich, Geist. Und zwar versteht sich nicht bloß so vom Himmel droben irgendwo, vielmehr infolge einer ganz exakt entstandenen Hirnsubstanz, die aus Holz, Eiweiß, Mehl und Schmer durch Angst mit Überspringung der sonst üblichen Weltalter an ihm Boden und Gefäß gewann. Mit Hilfe dieser Hilfe nun entschloss sich das Papier zum Tun, zum Leben, zum, gleichviel es fing, zu gehen an wie ein Schmetterling, zu kriechen erst, zu fliegen drauf, bis übers Unterholz hinauf, dann über die Chaussee und quer und kreuz und links und hin und her, wie eben solch ein Tier zur Welt, je nach dem Wind und sonst, sich stellt. Doch, Freunde, werdet bleich gleich mir. Ein Vogel, dick und ganz voll Gier, erblickt's, wir sind im Januar, und schickt sich an mit Haut und Haar, und schickt sich an mit Haut und Haar. Wer mag da endigen? Mir graut. Bedenkt, was alles nötig war. Und schickt sich an mit Haut und Haar. Ein Butterbrotpapier im Wald gewinnt aus Angst Naturgestalt. Genug. Der wilde Specht verschluckt das unersetzliche Produkt.
Die Weste. Es lebt in Süditalien eine Weste an einer Kirche dämmerigem Altar. Versteht mich recht, noch dient sie Gott aufs Beste. Doch wie in Adam schon Herr Heckel war, zum Beispiel bloß, so steckt in diesem Reste Brokat voll Silberblümlein wunderbar, schon heut der krause Übergang verborgen vom Geist vom Gestern auf den Wanst von morgen.
Beim Hören dieser Zeilen stellen sich möglicherweise einige Fragen. Christian Morgenstern schreibt über dieses Gedicht: Man weiß eine wie große Rolle heute die Herrenweste spielt und eine noch viel größere Italien als Trödelladen Europas. Und in der Tat hat es viel für sich, eine Kultur, die man nicht in sich trägt, wenigstens über dem Magen um die Rippen zu tragen. Na, jetzt ist vielleicht etwas klarer, was er zum Ausdruck bringen wollte. Oder gerade nicht? Und von der Weste kommen wir nun zur Oste.
Er ersann zur Weste eines Nachts die Oste. Sprach, was es auch koste, sprach mit großer Geste: Lasst uns auch von hinten seidne Hyazinthen samt Karfunkelknöpfen unsern Rumpf umkröpfen. Nicht nur auf dem Magen lasst uns Uhren tragen, nicht nur überm Herzen unsere Sparsesterzen. Fort mit dem bestressten Privileg der Westen, Gleichheit aller Stücken, Osten für den Rücken. Und sieh da, kein Schneider sagte hierzu leider. 100.000 Scheren sah man Stoffe queren, ungezählte Posten wurden schönster Osten, noch vor seinem Tode, letzter Schrei der Mode.
Die Unterhose. Heilig ist die Unterhose, wenn sie sich in Sonn und Wind frei von ihrem Alltagslose auf ihr wahres Selbst besinnt. Fröhlich, ledig der Blamage steter Souveränität, wirkt am Seil sie als Staffage, wie ein Segel leicht gebläht. Keinen Tropus ihr zum Ruhme spart des Malers Kompetenz, preist sie seine treuste Blume Sommer, Winter, Herbst und Lenz.
Die drei Winkel. Drei Winkel klappen ihr Dreieck zusammen wie ein Gestell und wandern nach Hirschmareieck zum wie die Wondelquell. Dort fahren sie auf der Gondel hinein in den Quellenwald und bitten die wie die Wondel um menschliche Gestalt. Die Wondel, ihr Dekorum zu wahren, spricht Latein. Vincula, vinculorum, in vinculis Fleisch und Bein. Drauf nimmt sie die leckern Braten und wirft sie in den Teich. Drei Winkeladvokaten entsteigen ihm sogleich. Drei Advokaten stammen aus dieses Weihers Schoß. Doch zählst du die drei zusammen, so sind es zwei Rechte bloß.
Die zwei Parallelen. Es gingen zwei Parallelen ins Endlose hinaus. Zwei kerzengrade Seelen und aus solidem Haus. Sie wollten sich nicht schneiden bis an ihr sel'ges Grab. Das war nun einmal der beiden geheimer Stolz und Stab. Doch als sie 10 Lichtjahre gewandert neben sich hin, da war's dem einsamen Paare nicht irdisch mehr zu Sinn. Waren sie noch Parallelen? Sie wussten's selber nicht. Sie flossen nur wie zwei Seelen zusammen durch ewiges Licht. Das ewige Licht durchdrang sie. Da wurden sie eins in ihm. Die Ewigkeit verschlang sie als wie zwei Seraphim.
Die Nähe. Die Nähe ging verträumt umher, sie kam nie zu den Dingen selber. Ihr Antlitz wurde gelb und gelber und ihren Leib ergriff die Zehr. Doch eines Nachts, derweil sie schlief, da trat wer an ihr Bette hin und sprach: »Steh auf, mein Kind! Ich bin der kategorische Komparativ. Ich werde dich zum Näher steigern, ja, wenn du willst, zur Näherin.« Die Nähe, ohne sich zu weigern, sie nahm auch dies als Schicksal hin. Als Näherin jedoch vergaß sie leider völlig, was sie wollte, und nähte Putz und hieß Frau Nolte und hielt Allobiges für Spaß.
Der Seufzer. Ein Seufzer lief Schlittschuh auf nächtlichem Eis und träumte von Liebe und Freude. Es war an dem Stadtwall und schneeweiß glänzten die Stadtwallgebäude. Der Seufzer dacht an ein Meidelein und blieb erglühend stehen. Da schmolz die Eisbahn unter ihm ein und er sank und ward nimmer gesehen.
Die wiederhergestellte Ruhe. Aus ihrem Bette stürzt sie bleich, im langen Hemd, und setzt sich gleich. Die Zofe bringt ihr Rock und Schuh und führt sie sanft dem Divan zu. Todmüd in grauen Höhnen liegt der Blick, den Fieber fast besiegt. Ihr ganzer Leib ist wie verzehrt, als hätt in ihm gewühlt ein Schwert. Der Arzt verkündet aller Welt, sie sei nun wieder hergestellt. Die Zofe kniet vor ihr und gibt ihr von den Blumen, die sie liebt, und schmückt sie zärtlich aus der Truhe. Die wiederhergestellte Ruhe. Sag mal, Gunnar, wenn du auf die Frage, was wären wir ohne Morgenstern, antworten solltest, was würdest du sagen?
Ganz klar, viel ärmer.
Und wenn ihr nun Lust auf mehr von Morgenstern bekommen habt, findet ihr beim Pieper Verlag seine gesammelten Werke.
Ole, Lotta und ich haben sich von Christian Morgenstern inspirieren lassen und den folgenden fabulyrischen Vierzeiler kreiert. Auf der Terrasse.
Das Blatt ist matt, doch hat kein Bett. Der Stuhl ist cool und tanzt Ballett.
Der Fisch vom Tisch springt, spritzt und zuckt.
Das Glas mit Spaß 5 Liter schluckt.
Das war der 7. Lyrik-Podcast der Fabulyriker. Heute unter dem Titel Was wären wir ohne Morgenstern? Es sprachen Anke Kramer und Gunnar Pietsch. Zu Gast waren heute Lotta und Ole Behling. Musik Benno Behling. Der nächste Podcast erscheint am letzten Tag des Monats Oktober. Dann heißt es Schaurig schön. Alles über uns und unsere Podcasts könnt ihr online finden unter www.fabulyrica.de. Nutzt die Zeit der verstärkten Dunkelheit, um manchmal in den Himmel zu schauen. Vielleicht entdeckt ihr ihn, den Morgenstern. Bis bald, eure Fabulyriker.